Natürlich wollen wir Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen, die um ihre Gesundheit fürchten müssen, verfolgt sind oder vor einem Krieg flüchten, hier weiter aufnehmen. Das ist übrigens der grundlegende Unterschied zur AfD.
Josef Oster, Bundestagsabgeordneter der CDU. Eines seiner Hauptthemen? Migration.
Aber allen anderen, die in Anführungszeichen nur ein besseres Leben für sich suchen, denen werden wir nicht alle hier in unserem Land helfen können.
Ich wollte vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wissen, wofür steht Josef Oster?
Ich kann jeden Einzelnen verstehen, der diesen Weg auf sich nimmt und das versucht. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich aus diesen schwierigen Ländern käme. Aber wir können das nicht für alle leisten.
Im Wahlkreis 199, zu dem Koblenz und große Teile der umliegenden Landkreise gehören, gewann Oster 2021 das Direktmandat. Allerdings denkbar knapp. In diesem zweiteiligen Podcast interviewe ich deshalb die beiden Politiker, die zuletzt für Koblenz in Berlin saßen und die auch jetzt wieder um das Mandat ringen. Das ist Teil 1. Die Josef-Oster-Bilanz. Aufgezeichnet haben wir dieses Interview am 13. Dezember 2024. Mein Name ist Finn Holitzka und jetzt geht's los. Heute bei mir im Studio ist der Bundestagsabgeordnete Josef Oster von der CDU. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Oster, es war Ihre zweite Amtszeit im Bundestag, die zweite Legislaturperiode, dieses Mal im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sie haben mal gesagt, das ist manchmal parlamentarische Alltagskost. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Oster, aber erstmal so die politischen Großfragen oder einige der politischen Großfragen abklopfen in so einer Schnellfragerunde. Wären Sie dafür bereit?
Ja, aber gerne.
Das sind 12 Fragen, damit die Hörerinnen und Hörer Sie als Politiker ein bisschen besser kennenlernen können. Erstens, Schuldenbremse behalten oder Schuldenbremse abschaffen?
Behalten, vielleicht leicht modifiziert, aber behalten.
Zweitens, die Grenzkontrollen von Nancy Faeser verlängern oder abschaffen?
Leider verlängern, weil die Situation nach wie vor so ist, dass es ohne nicht geht.
Drittens, die Pandemie aufarbeiten oder die Pandemie vergessen?
Aufarbeiten, vergessen auf gar keinen Fall. Aufarbeiten, aber so, dass nicht wieder neue Spaltungen in der Gesellschaft entstehen. Das ist ein großes Risiko.
Viertens, in Katastrophenschutz investieren oder in erneuerbare Energien?
Da gibt es kein Oder, wir müssen beides machen, aber insbesondere auch in den Katastrophenschutz und damit verbunden auch in den Zivilschutz. All das, was mit ziviler Verteidigung zu tun hat, da ist noch unglaublich viel zu tun.
Fünftens, Schwangerschaftsabbrüche legalisieren oder kriminalisieren?
Auch da weder noch. Es ist ein hochsensibles Thema und wenn man die Diskussion führt, muss man die sensibel führen und vor allen Dingen aus einer Wahlkampfsituation heraushalten. Deshalb verfolge ich das aktuelle Bestreben da von den linken Parteien mit größter Sorge.
Sechstens, Wehrpflicht wieder einführen oder noch abwarten?
Wir werden sie wieder einführen müssen, das ist meine Überzeugung, in einer anderen Form, als wir sie bisher kannten, aber wir werden sie einführen müssen, weil das für unsere Sicherheitslage notwendig sein wird.
Halbzeit schon mal geschafft. Siebtens, eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen oder nicht?
Ausschließen, ganz klar ausschließen. Ich erlebe die Fraktion jede Woche in Berlin und ich sage immer, mit diesen Leuten willst du nichts zu tun haben.
Achtens, eine Zusammenarbeit mit dem BSW ausschließen oder nicht?
Auf Bundesebene auf jeden Fall auch ausschließen, weil deren bundespolitische und internationale Überzeugungen total uns zuwiderlaufen.
Neuntens, das Bundesverfassungsgericht sollte ein AfD-Verbot prüfen, ja oder nein?
Nein, diesen Antrag gibt es ja im Bundestag. Das ist der allerletzte Schritt und so weit sind wir noch nicht. Wir sollten die AfD politisch bekämpfen, nicht juristisch.
Zehntens, Spitzensteuersatz, rauf oder runter?
Also wir haben eine hohe Steuerbelastung in Deutschland, deshalb sehe ich das kritisch.
Elftens, Vermögenssteuer einführen oder Mehrwertsteuer erhöhen?
Also auch da muss ich sagen, weder noch. Die Steuerlast in Deutschland ist zu hoch. Wir müssen Steuern senken und nicht erhöhen.
Und jetzt die Auswahl zwischen zwei Zitaten, die Sie sicherlich beide kennen. Zwölftens.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Oder.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, wir schaffen das, ist natürlich unabhängig von der damaligen Situation auch meine Grundhaltung. Wenn ich keine optimistische und zuversichtliche Grundhaltung als Politiker hätte, dann darf ich keine Politik machen.
Herr Oster, 12 Fragen geschafft. Vielen Dank. Die Grenzkontrollen von Nancy Faeser verlängern oder abschaffen, das ist halt so ein heikles Thema, ne? Weil ich erlebe sie auch im Bundestag so, dass sie proeuropäisch auftreten, dass ihnen Migration ein Riesenthema ist. Wir haben nächstes Jahr 40 Jahre Schengen soll auch gefeiert werden und da ist es ja eigentlich keine gute Situation, dass man jetzt sagt, man kann sich eigentlich nur fragen, sollen die Schlagbäume nächstes Jahr sozialdemokratisch oder christdemokratisch angestrichen werden?
Ja, das ist keine einfache Frage, die wir dort zu entscheiden haben. Natürlich sind wir alle überzeugte Europäer, ich auch. Wir sind hier in Rhein und Mosel zu Hause. Also von daher, natürlich spielt Europa eine ganz große Rolle. Und gerade die Freizügigkeit ohne Grenzkontrollen ist ja eine große Errungenschaft der Europäischen Union. Da wollen wir auch wieder hin. Aber es muss funktionieren. Und insgesamt muss die europäische Zusammenarbeit dann an allen Stellen funktionieren. Und sie funktioniert in Sachen Migration eben aktuell nicht so, wie wir das bräuchten. Und deshalb ist es unsere Überzeugung, für einen gewissen Zeitraum, den kann man heute auch nicht zeitlich genau definieren, werden wir weiterhin diese Grenzkontrollen brauchen. Und unsere Überzeugung, auch meine persönliche, ist es, dass wir das auch verbinden müssen mit echten Zurückweisungen an der Grenze.
Sie haben ja die Innenministerin, die diese Grenzkontrollen sozusagen qua Amt eingeführt hat, immer wieder auch stark kritisiert. Ist genau dieses Thema vielleicht aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass eine tendenziell linke Regierung, getrieben von einer tendenziell rechten Opposition, oft dazu gezwungen ist, auch rechte Maßnahmen zu ergreifen?
Ja, wenn man unendlich Zeit hätte, würde ich Ihnen zustimmen. Aber es dauert eben oft sehr lange, bis sich dann unser politischer Druck in politisches Handeln bei der aktuell ja eher linken Regierung dort durchsetzt und umsetzt. Also das war nicht gut, dass wir dort so lange gebraucht haben. Sie hat ja erst auf unseren Druck hin dann viel, viel später diese Grenzkontrollen auch eingeführt, weil wir eben sagen, die Leute sehen, dass das unglaublich viele Probleme mit sich bringt, was Wohnungssituationen anbetrifft, was Kita-Plätze, Schulplätze anbetrifft, was insgesamt die Integration anbetrifft. Das ist ein gewaltiges Problem und jeder Landrat, jeder Bürgermeister, den ich treffe, der sagt mir genau das, dass diese Zahlen einfach so hoch sind, dass die Integration gar nicht mehr erfolgreich gelingen kann. Deshalb müssen die Zahlen runter und vor allen Dingen auch deshalb treibt mich das so um, weil das ein Punkt ist, an dem wir die AfD wieder einfangen können. Die AfD-Wähler sind ja nicht alles rechtsradikale Wähler. Ich will die Wähler zurückhaben. Ich bekämpfe die Partei, aber nicht die Wähler. Und die will ich zurückhaben und da müssen wir gute Politik machen. Und da ist das Thema Migration ein ganz wesentliches.
Es hat aber viele, glaube ich, auch verwirrt und auch ein bisschen traurig gemacht zu denken, naja, die AfD redet über Remigration, gleichzeitig haben wir eine sozialdemokratische Kanzlerschaft, sozialdemokratische Innenministerin, die bringt uns Grenzkontrollen, die größte Oppositionspartei ist auch dafür, die Migration zu begrenzen, Strack-Zimmermann hat auch im Europawahlkampf gesagt, Migration steuern, sonst machen es die Falschen, also es wird oft von einem Linksruck geredet, aber gerade in der Frage der Migration und der Grenzen ist man sich ja eher auf der anderen Seite einig, habe ich so den Eindruck.
Aber das hat sehr lange gedauert. Und warum hat das lange gedauert? Weil der Koalitionspartner der Grünen dort bei diesem Thema immer auf der Bremse gestanden hat. Ich habe das in vielen Debatten auch schon gesagt im Deutschen Bundestag. Die Grünen sind nach wie vor der Überzeugung, dass jede Form von Migration gut für Deutschland ist. Und das ist eben nicht richtig. Wir brauchen eine qualifizierte Fachkräfteeinwanderung, das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch unsere Überzeugung, aber die irreguläre Migration müssen wir deutlich begrenzen und wieder auf Zahlen bringen, die erträglich sind. Und aktuell ist das eben nicht der Fall mit über 300.000 im letzten Jahr, über 200.000 in diesem Jahr. Das sind Zahlen, mit denen können wir nicht vernünftig umgehen.
Haben Sie Verständnis dafür, dass einige Kommentatoren es zynisch fanden, dass Ihre Fraktionsvorsitzende Frau Lindholz und auch Herr Spahn wenige Tage nach dem Sturz von Assad in Syrien erstmal darüber gesprochen haben, welche Syrer denn jetzt wann und wie zurückgeschickt werden könnten?
Ja, das ist eine schöne Frage. Die Journalisten werfen das sofort auf und einige beklagen sich dann, dass man dazu eine Haltung hat. Auch da gilt ja, ich kann es doch nicht zulassen, dass diese Frage dann nur von den falschen politischen Akteuren thematisiert wird. Natürlich ist das ein Thema, wenn ein Bürgerkrieg hoffentlich, wir wissen es ja noch gar nicht, hoffentlich zu Ende geht, dann stellt sich die Frage, wie ist der Status der Menschen, die bei uns vorübergehenden Schutz bekommen haben? Aber die Frage stellt sich für mich jedenfalls heute noch nicht, weil ich jedenfalls noch nicht erkennen kann, wie die Situation in Syrien ist und wie sie sich weiterentwickeln wird. Aber klar ist, wir haben über 1 Million Menschen aus Syrien in Deutschland aufgenommen. Viele haben einen subsidiären Schutz und dieser Status wird zu überprüfen sein, sobald klar ist, wohin die Reise in Syrien geht. Aber klar ist auch, weil das natürlich im Moment auch diskutiert wird, nicht jeder Syrer wird mit Ende des Bürgerkrieges automatisch wieder ausreisepflichtig. Viele, gerade die, die gute Jobs haben, haben einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland und müssen auch dann nicht zurück. Es sind aber nach wie vor über die Hälfte der Syrer, die in Deutschland Bürgergeld beziehen. Und da werden wir schon schauen müssen, wie kann das weitergehen. Aber eine Frage, auch die ist in den letzten Tagen ja intensiv diskutiert worden, es sind ja auch wirklich viele hochqualifizierte Syrer bei uns. Und da mag es auch Leute drunter geben, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel haben, aber trotzdem sagen, ich gehe zurück in mein Land und will dort beim Wiederaufbau helfen.
Ja, aber die Frage, ob jemand zurückgeschickt wird von der Bundesregierung, von Deutschland, sollte ja nicht daran hängen, wie qualifiziert ist der, sondern ist der dort sicher, wo man ihn möglicherweise hinschicken möchte?
Das wird die erste Frage sein, die vom BAMF, vom Bundesamt oder auch vom Auswärtigen Amt beurteilt werden muss. Solange diese Frage nicht eindeutig ist, wird es auch keine Aufhebung von Schutzstatus und Ähnlichem geben. Aber wenn das der Fall sein sollte, was wir hoffen, dass Syrien jetzt einen guten Weg nimmt, dann wird diese Frage natürlich politisch diskutiert werden müssen.
Also war es aber schon ein bisschen verfrüht von Herrn Spahn?
Ja, also ich hätte mir in diesen Tagen das noch nicht so eigen gemacht.
Wir sind mittendrin in den großen Themen, den Fragen, zu denen Sie auch immer wieder Stellung bezogen haben im Bundestag. Es war Ihre zweite Amtszeit, Ihre zweite Legislaturperiode, dieses Mal im Ausschuss für Inneres und Heimat. Und da haben Sie verschiedene Punkte immer wieder angesprochen. Ich habe mir alle Reden angehört. Es ging immer wieder darum, Migration zu steuern und zu begrenzen. Und es ging immer wieder darum, mit den Menschen vor Ort, mit den Bürgermeistern, mit den Landräten zu reden. Was ich auch rausgehört habe, ist, dass Sie da durchaus auch gerne mal die Dinge ein bisschen dramatisch dargestellt haben und gewarnt haben, alarmiert haben. Ich würde deshalb gerne mit Ihnen mal in einen Zusammenschnitt reinhören. Das sind 90 Sekunden Josef Oster im Bundestag und die hören wir jetzt.
Das Wort hat der Kollege Josef Oster für die CDU-CSU-Fraktion.
Für eine geordnete, aber auch für eine humane europäische Asylpolitik. Steuern und begrenzen. Dass wir Steuerung und vor allen Dingen Begrenzung brauchen. Eine geordnete Asylpolitik. Wir haben das Schicksal jedes einzelnen Flüchtlings auf der einen Seite im Blick. Abschiebungen sind eben kein Ausdruck eines kaltherzigen Staates. Auf der anderen Seite aber eben auch die Leistungsfähigkeit unseres Landes. Abschiebungen sind Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates. Natürlich haben wir in Deutschland eine kritische Migrationslage. Unser Land ist überfordert, das kann doch keiner übersehen. Die sind überlastet, das funktioniert so nicht mehr. Sie überfordern uns organisatorisch. Unsere Kommunen sind an der Belastungsgrenze. Und sie überfordern uns gesellschaftlich. Das System ist an der Belastungsgrenze angelangt und die Kommunen sind seit Monaten im Ausnahmezustand. Dann haben Sie den Bürgermeistern und Landräten in unserem Land offenbar nicht zugehört. Wir hören unseren Sicherheitsexperten aufmerksam zu. Ich empfehle daher heute mal was anderes. Reden Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern, reden Sie mit Leiterinnen von Kitas. Hören Sie auf, die Arbeit unserer Polizei bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu kritisieren. Befreien Sie uns. Befreien Sie Deutschland von dieser Regierung. Es ist nicht mehr zu ertragen.
Ja, da hörte man gerade noch einen anderen Parlamentarier reinrufen. Das ist doch Koblenzer Karneval, was ihr hier macht. Also der Zwischenruf als Mittel im Bundestag auch mal eine Rede zu garnieren. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir das alles angehört und habe doch manchmal gedacht, oh, überlastet an der Belastungsgrenze, Ausnahmezustand. Das war jetzt aber schon ganz schön dramatisch.
Also die Lage ist dramatisch und ich habe von dem interessanten Zusammenschnitt, den Sie da gemacht haben, vielen Dank dafür, auch nichts zurückzunehmen. Das waren ja jetzt über 2-3 Jahre hinweg kurze Beiträge aus meinen Reden heraus. Nein, ich habe da nichts zurückzunehmen, weil ich eben sehe, wie die Situation ist. Ich war ja selbst lange Jahre Bürgermeister. Ich habe aus dieser Position heraus 2015, 2016 die Migrationsherausforderung unmittelbar erlebt und weiß, vor welchen großen Schwierigkeiten heute meine Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister und Landräte stehen. Und ja, die Lage ist hochdramatisch und nach wie vor. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir in Größenordnungen kommen, die handelbar sind. Und da sind wir nach wie vor nicht. Und Sie haben die Reden da herausgeschnitten. Ja, natürlich geht es im Deutschen Bundestag darum, auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Wir haben immer nur wenige Minuten Redezeit. Da kann man nicht
weiter. Diese auch gerne mal überziehen.
Ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Also das ist parlamentarischer Alltag. So muss das auch sein, finde ich. Und Sie haben das den Zwischenruf dort angesprochen. Ich bin auf der anderen Seite, wenn ich nicht am Rednerpult stehe, auch jemand, der gerne mal reinruft und das ein oder andere dort kommentiert. Das gehört dazu und macht eine Debatte auch lebendig.
Aber nochmal zu dieser Überforderung. Bad Ems, also eine Kommune, wo Sie als Bürgermeister tätig waren, Koblenz, wo Sie im Stadtrat sitzen, sind das Städte und Gemeinden, die überfordert, überlastet sind? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, in einem Failed State zu leben.
Dann weiß ich nicht, wie wir die Dinge wahrnehmen. Ich nehme schon wahr, dass wir nach wie vor viel zu viele Flüchtlinge haben, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Das ist keine gute Situation. Die in angemieteten Containern untergebracht sind, auch in Koblenz, die in der Tat auch so untergebracht werden müssen, dass die Stadt aufpassen muss, welche Flüchtlinge denn dort zusammen sind und welche nicht. Das ist eine hochproblematische Situation. Wir haben einen extrem angespannten Wohnungsmarkt in Koblenz und in ganz Deutschland. Das steht natürlich im Zusammenhang. Und ich kann Ihnen dann nur empfehlen, reden Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern. Das habe ich eben auch schon mal in einer Debatte gesagt. Wenn Sie natürlich dort einen immer höheren Anteil an Schülern haben, die nicht nur Migrationshintergrund haben, das ist ja gar kein Thema. Das kann ja auch zur Lebendigkeit beitragen, aber die kein Deutsch sprechen. Und wenn Sie mal 3, 4, 5 Schüler in einer Klasse haben, die kaum oder gar kein Deutsch können, dann ist das für eine Lehrerin und einen Lehrer eine gigantische Herausforderung und für eine Klasse insgesamt eine schwierige Situation. Und das kommt leider viel zu oft vor und das hängt mit den hohen Zahlen zusammen. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Und das ist das, was ich tatsächlich nach wie vor immer wieder höre, dass das eine Situation ist, die so nicht bleiben kann.
Interessant ist ja dann doch, also natürlich muss man differenzieren, wer kommt, mit welchem Hintergrund, zu welchem Zweck auch. Es gibt Asylsuchende, es gibt Leute, die migrieren. Teilweise kann man aber die Zahlen übereinander legen und die Leute, die kommen und der Bedarf, der ausgewiesen wird als Arbeitskräfte, die Bertelsmann Stiftung, also jetzt auch nicht gerade linksgrün Versiffte, haben da jetzt mal wieder gesagt, 288.000 Menschen aus dem Ausland müssten jedes Jahr kommen, um auf dem Arbeitsmarkt eigentlich die Lücke zu stopfen. Das ist ja ungefähr die Größenordnung, über die wir reden. Jetzt bin ich aber auch Fan davon zu sagen, nee, nicht nur die Nützlichen dürfen kommen und die anderen lassen wir draußen. Wir haben doch dieses große Problem des demografischen Wandels. Die Leute, die Babyboomer-Generation geht in Rente, meine Generation kann es vielleicht nicht alleine stemmen. Müssten wir da nicht viel migrationsfreundlicher sein, weil wir eben nicht nur sagen können, ja, die Guten ins Töpfchen und so weiter?
Das ist genau die große Herausforderung, die wir haben. Wir brauchen auf der einen Seite Fachkräfte, die zu uns kommen. Dafür haben wir damals in unserer Regierungszeit das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auf den Weg gebracht. Wir müssen das aber klar trennen von der Flucht- und Asylmigration, die nach Deutschland kommt. Das ist übrigens ein grundlegender Unterschied, insbesondere zu den Grünen, die das ganz anders sehen. Wir sagen, wir müssen das ganz klar trennen, weil ansonsten der Pull-Faktor noch viel größer wird, wenn jeder die Chance sieht, ich muss es nur mal nach Deutschland schaffen, dann werde ich irgendwie einen Weg finden, dort bleiben zu können. Dann werden das immer mehr tun und da bleibe ich dabei, das können wir hier nicht leisten und deshalb müssen wir das so sauber trennen. Das eine ist das Thema Fachkräfte und das andere ist unsere humanitäre Verantwortung. Die wollen wir wahrnehmen. Natürlich wollen wir Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen, die um ihre Gesundheit fürchten müssen, verfolgt sind oder vor einem Krieg flüchten, hier weiter aufnehmen und ihnen hier helfen. Das ist übrigens der grundlegende Unterschied zur AfD übrigens. Aber allen anderen, die in Anführungszeichen nur ein besseres Leben für sich suchen, denen werden wir nicht alle hier in unserem Land helfen können. Ich kann jeden Einzelnen verstehen, der diesen Weg auf sich nimmt und das versucht. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich aus diesen schwierigen Ländern käme. Aber wir können das nicht für alle leisten, die ein besseres Leben suchen.
Also Sie, die CDU-CSU-Fraktion, geht davon aus, es gibt immer noch den starken Pull-Faktor. Die Leute wollen nach Deutschland, weil es ihnen hier so gut geht und nicht, weil sie beispielsweise vom russischen Angriff flüchten oder vor Dürren in afrikanischen Ländern oder vor Unsicherheit in Bürgerkriegsländern. Das ist sozusagen, nur um es zu verstehen, ja, das ist sozusagen die Analyse, die man betreibt.
Ja, das lässt sich auch an Zahlen ablesen. Es ist ja ungefähr die Hälfte der Menschen, die zu uns kommt, bekommt keinen Aufenthaltsstatus, weil sie eben keinen Fluchtgrund haben und weil sie keinen Asylgrund haben. Das sind nach wie vor ungefähr die Hälfte derjenigen, die zu uns kommen, die dann eigentlich unser Land wieder verlassen müssen, das oft nicht tun. Und das führt dazu, dass ja aktuell rund 300.000 Menschen akut ausreisepflichtig sind, die allen jeden Prozess durchgezogen haben, Ablehnung erhalten haben, aber trotzdem nicht ausreisen. Also das ist die Situation. Also den Menschen, die einen Asylgrund haben, denen gewähren wir Schutz und ein Aufenthaltsrecht. Aber die Hälfte halt erhält diesen Schutzstatus eben nicht.
Wir sind in der Lage, Menschen, die ausreisepflichtig sind, wo das also auch gerichtlich festgestellt ist, in ein Flugzeug zu setzen und auf dem sicherst möglichen Weg in ihr Land zurückzubringen, wo man sie dann hinschickt. Und gleichzeitig haben wir es nicht geschafft, als Deutschland, als Europäische Union, wie auch immer, zu gewährleisten, dass jemand, der möglicherweise sogar berechtigterweise mit Fluchtgründen kommt, auf einem sicheren Weg hierher kommt. Da können Sie jetzt persönlich nicht so viel dafür, aber warum kriegen wir das nicht hin?
Zur Wahrheit gehört, beides funktioniert ja nicht. Die Rückführungen funktionieren oft nicht, weil die Herkunftsländer sie gar nicht aufnehmen. Also das funktioniert nicht, aber Sie haben vollkommen recht. Auch die Menschen, die wirklich verfolgt sind, haben oft keine guten Wege, nach Europa oder nach Deutschland zu kommen. Das ist eine wirklich schwierige Lage und das ist ja der Grund, warum wir eine ganz andere Initiative gestartet haben, die da lautet, darüber nachzudenken, wie wir das Asylrecht mit den aktuellen Herausforderungen in Einklang bringen können. Aktuell ist es so, auch das liest man nicht so oft, die Menschen, die zu uns kommen, letztes Jahr 350.000, davon waren rund 70% junge, gesunde Männer, die auch in der Lage waren, den Schleuser zu bezahlen. Das kann uns doch nicht zufriedenstellen, dass ein Schleuser erstens mal Geld verdient, viel Geld verdient und dass er entscheidet, wer kommt denn in die Europäische Union und wer nicht. Das kann doch mit unserem rechtsstaatlichen Grundverständnis nicht in Einklang zu bringen sein. Und deshalb ist ja unser Ansatz, darüber nachzudenken, über Kontingente zu reden, dass wir wirklich schauen, wo sind die Menschen, denen es am schlechtesten geht, in den Flüchtlingslagern im Sudan, in Jordanien, wo viele hunderttausend Menschen wirklich vor sich hin vegetieren. Die haben aber nie eine Chance, auf dem aktuellen Weg nach Europa zu kommen. Und da müssen wir einen Blick hinrichten und deshalb darüber nachdenken, ob wir mit humanitären Kontingenten nicht viel besser unterwegs sein können, als das aktuell der Fall ist.
Noch ein Wort zum Zusammenschnitt der Reden eben. Es ist auch angeklungen, Sie haben gesagt, man solle doch, also es war gerichtet an die anderen Parlamentarier, man solle doch bitte nicht die Polizei bei jeder Gelegenheit kritisieren. An einer anderen Stelle haben Sie, glaube ich, auch gesagt, es ist eins der edelsten Aufgaben des Parlamentariers, die zu schützen, die uns schützen, so hatten Sie es formuliert. Da habe ich mich gefragt, naja, eigentlich ist doch Ihre Aufgabe als Parlamentarier, uns alle als Bevölkerung zu vertreten und zum Wohle von uns allen zu entscheiden.
Ja, aber auch das ist ein wirklich grundlegender Unterschied zwischen uns und insbesondere den Grünen und großen Teilen der SPD, die eine eher kritische Grundhaltung unseren Sicherheitsbehörden gegenüber haben. Wir haben das nicht, weil wir sehen, was diese Menschen für unser Land leisten und in welche Situationen wir die auch schicken als politisch Verantwortliche. Und deshalb ist wirklich unsere Grundhaltung, unsere Polizei müssen wir schützen und müssen wir unterstützen, und dürfen ihr nicht grundlegend kritisches Verhalten unterstellen, wie das einige meiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag tun. Das ist tatsächlich Grundhaltung von uns und auch meine Überzeugung. Und wir sehen ja, dass die Angriffe auf unsere Polizisten zunehmen. Der Polizistenmord im Sommer in Mannheim, all das sehen wir ja, wie gefährlich dieser Job ist. Und deshalb ist es schon ein Unterschied, ob ich Polizist bin oder ob ich irgendeinen anderen Beruf ausübe. Und da sehe ich schon eine besondere Verantwortung, die ich auch als Politiker habe, wenn ich solche Menschen in solche Situationen bringe, weil sie eben einen Job für unser Land machen. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, diese Menschen zu schützen und ihnen nicht zu unterstellen, sie wären irgendwo kritisch unterwegs und wären übergriffig oder wie auch immer. Natürlich passieren da auch Fehler, logischerweise, denen muss man nachgehen. Aber dort mit einem Polizeibeauftragten, der irgendwie jetzt für viel Geld installiert wurde oder mit Kontrollquittungen, die da jetzt ausgestellt werden müssen, all das sind ja Dinge, die Misstrauen zum Ausdruck bringen und das kritisiere ich, nicht nur im Plenum, sondern auch hier.
Ja, von Bürokratisierung haben Sie da gesprochen, ich glaube auch von Gängelung den Polizisten gegenüber, wenn die sich dann mehr sozusagen mit beispielsweise Quittungen verantworten müssten, wen haben sie wie kontrolliert. Die Frage, die dahinter steht, ist ja nicht so sehr der einzelne Polizist, darum geht es ja gar nicht, sondern die Frage von, wie freiheitlich und wie autoritär sollte aber auch dieses Land geführt werden. Sie haben auch gesagt, Pandemie aufarbeiten, natürlich wäre das eine gute Idee. Das war ja eine Zeit, die viele, übrigens links und rechts, als wenig freiheitlich, als relativ autoritär wahrgenommen haben. Und die Sorge steht natürlich jetzt im Raum mit einem Kanzler Merz, mit einer immer stärkeren AfD. Wird Deutschland autoritärer oder können wir unseren freiheitlichen Lebensstandard so halten?
Das ist eine Abwägung, die die Politik dauerhaft und immerwährend vornehmen muss. Was ist für die Sicherheit der gesamten Bevölkerung, des gesamten Staates notwendig? Und was ist die persönliche Freiheit, die man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle einschränkt mit gesetzgeberischen Maßnahmen? Das ist eine immerwährende Diskussion, die immer wieder aufs Neue geführt werden muss. Aber Fakt ist, wir haben aktuell eine hochbrisante Sicherheitslage. Wir haben jeden Tag Angriffe Russlands im Cyberbereich, die Deutschland treffen. Also aus vielen anderen Ländern auch. Also das ist eine immerwährende und eine steigende Herausforderung. Und ich kann natürlich nicht übersehen, dass viele Hinweise, die bei uns zu vereitelten Attentaten führen, gar nicht von unseren eigenen Sicherheitsbehörden kommen, sondern von ausländischen Sicherheitsbehörden. Und das kann mich als Innenpolitiker nicht zufriedenstellen. Und deshalb sage ich, wir müssen auf der einen Seite darauf achten, dass wir eine gute, motivierte Polizei haben, dass wir aber insgesamt auch Sicherheitsbehörden haben, die ihrer Aufgabe auch nachgehen können. Und da werden wir mehr tun müssen, auch was Befugnisse unserer Sicherheitsbehörden anbetrifft.
War es im Rückblick falsch, in der Pandemie Sicherheit vor Freiheit zu stellen?
Ja, wir haben eben schon mal ganz kurz so den Blick auf die Wahlperiode insgesamt gestellt. Die Pandemiesituation habe ich durchaus in kritischer Erinnerung, die mich vor wirklich schwierige Entscheidungen gestellt hat.
Sie waren auch für eine Impfpflicht, wenn ich es richtig erinnere?
Die Impfpflicht haben wir, glaube ich, am Ende gar nicht mehr abgestimmt. Dazu kam es ja dann
aber
gar nicht mehr.
Aber im Interview mit der Rheinzeitung?
Ja, würde ich vielleicht heute mit dem Abstand, den wir heute haben, anders bewerten. Aber das waren tatsächlich sehr, sehr schwierige Entscheidungen und ich bin Unionspolitiker und eine Grundhaltung ist, nicht jedes Detail für jeden Menschen im Kleinsten zu klären politisch, sondern einen guten Rahmen zu stellen und in dem Rahmen soll jeder sich frei entfalten können, in der persönlichen Verantwortung. Das ist ja unsere Grundhaltung, auch meine. Und an diesem Punkt bin ich im Zuge der Pandemie sehr oft an meine Grenzen gestoßen. Das war schon oft eine Zumutung, was wir dort entscheiden mussten.
Wir wollen ja gemeinsam auch ein bisschen Bilanz ziehen. Ich interessiere mich natürlich sehr für Ihren persönlichen Rückblick auf Ihre Zeit jetzt in dieser Legislaturperiode. Sie haben eingangs gesagt, der größte Erfolg des Oppositionspolitikers ist, wenn man da Eingaben macht und die werden vielleicht ein bisschen später abgekupfert von der Regierung, so haben Sie es formuliert. Wo ist Ihnen das denn gelungen oder Ihrer Fraktion?
Ja, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass wir im Bereich der Migration durchaus ja mit Verzögerung einiges durchsetzen konnten. Wir haben in vielen anderen Bereichen ein bisschen was erreicht, leider nicht genug, weil gerade auch, wir sehen es ja, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft, die nicht gut ist. Wir haben energiepolitisch viele Fehlentscheidungen dieser Wahlperiode erleben müssen, die gerade aktuell ja auch dazu beitragen, dass Energiepreise extrem steigen und so weiter. Also schwierige Situation, da aus der Opposition wirklich Punkte zu machen, wo man sagen kann, das hat jetzt gut funktioniert. Ich glaube, wo wir tatsächlich zusammengekommen sind, auch auf unseren Druck hin, ist das Thema Bundeswehr und was wir für unsere Bundeswehr getan haben in dieser Wahlperiode. Da ist großer Handlungsbedarf nach wie vor, aber dass jetzt dieser Pott von 100 Milliarden zusätzlich bereitgestellt wurde, das ist ja auch mit unserer Zustimmung passiert.
Aber es kann nicht alles ein Sondervermögen sein, sonst haben wir mit unserer Schuldenbremse Probleme. Das war ja am Ende der Knackpunkt mitunter, der wohl diese Regierung auch ins Stolpern gebracht hat. War aber trotzdem richtig.
Was?
Das Sondervermögen, dem Tool der Sondervermögen zu operieren. Und das jetzt sozusagen auch in unsere politische Debatte einzuführen als Option. Jetzt heißt es, ja, könnte man nicht da auch noch ein Sondervermögen und hier, was denn eigentlich mit dem Klima?
Das war richtig, das zu tun auf jeden Fall. Das kann auch nur ein Anfang gewesen sein. Also wir werden in der nächsten Wahlperiode da das Thema Bundeswehr, das Thema Sicherheit deutlich höher gewichten müssen. mal unabhängig davon, wer tatsächlich regiert. Ich hoffe, dass wir das sind. Das wird sich zeigen, hoffentlich. Aber da werden
mit wem eigentlich?
Ja, schauen wir mal. Aber ich mache mal gerade das Thema Sicherheit zu Ende. Also da werden wir deutlich mehr tun müssen. Aber es kann natürlich nicht so sein, dass jetzt jedes Thema, das irgendwie gerade nicht in den Haushalt passt, mit irgendeinem Sondervermögen, was ja immer Sonderschulden heißt, belegt wird. Das kann es nicht sein, sondern die Politik muss Prioritäten setzen. Und das war, glaube ich, der Grundfehler der Ampelregierung, dass man die vollkommen neue Situation des Ukraine-Krieges, der viele Folgewirkungen ja hatte, dass man das nicht genutzt hat, die Prioritäten, die man sich als Koalition vorgenommen hat, völlig neu zu definieren. Und daran ist diese Regierung am Ende gescheitert.
Sie haben ja durchaus immer mal wieder auch die FDP ermuntert, befreien Sie uns von dieser Regierung, Sie sind doch die einzigen Vernünftigen und so. Im Nachhinein fragt man sich, wie weit es da mit der Vernunft bei einigen handelnden Personen gekommen ist, aber sprechen wir es mal an, das wäre der Wunschpartner Nummer eins nach wie vor?
Ja, das wäre er schon, wobei mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das zu einer tatsächlichen Mehrheit führen könnte und sollte. Also von daher.
Jamaika?
Also die FDP hat richtig entschieden, diese Regierung zu beenden. Mit welchen Instrumenten und mit welcher Wortwahl sie das gemacht hat, ist eine ganz andere Frage. Aber die Entscheidung, das nicht noch ein weiteres Jahr so vor sich hindümpeln zu lassen, die war zweifellos richtig. Also das erkenne ich an, dass man den Mut hatte, diesen Weg dann jetzt zu gehen. Die Wortwahl, die damit verbunden war, die war natürlich unterirdisch und vollkommen inakzeptabel. Also deshalb war das aus meiner Sicht eine richtige politische Entscheidung, auch für unser Land wichtig. Ob wir mit der FDP, natürlich haben wir die inhaltlich größten Schnittmengen mit der FDP, aber die FDP hat unter anderem auch mit dazu beigetragen, dass wir ein neues Wahlrecht haben. Und das neue Wahlrecht führt halt eben dazu, dass es von unserer Seite auch nicht den geringsten Kompromiss in Richtung FDP geben wird. Früher gab es ja mal so irgendwie so, das, so eine Gleichstimmenkampagne oder so irgendwas.
Nach dem Motto, wählt mal bitte als Direktkandidaten dann könnte doch in der Zweitstimme die FDP, dann haben wir ein schönes konservatives, liberales Bündnis. Das geht nicht mehr, weil kein Direktkandidat, vor allem keiner, der nur ganz knapp gewonnen hat, sich noch sicher sein kann, ob es reicht.
So ist es und deshalb wird es mit der FDP keine Gnade geben, sondern jeder ist jetzt mal für sich selbst verantwortlich und Sie haben es gerade schon erwähnt, das gilt auch für mich. Ich brauche beides. Ich brauche ein gutes Wahlkreisergebnis, aber ich brauche auch ein gutes Zweitstimmenergebnis, um wieder sicher im Bundestag zu sein. Und da gibt es auf FDP und auf sonst keinerlei Rücksicht.
Bevor wir auf die nächste Legislaturperiode schauen, noch eine Frage zur zurückliegenden. Die allermeisten Abstimmungen, gerade da, wo es namentliche Abstimmungen sind, da ist es relativ eindeutig, nicht nur bei Ihnen oder nicht nur bei der CDU-CSU, sondern bei allen, man stimmt halt mit der Fraktion ab. Man ist ja auch nicht zufällig bei den Linken oder bei der AfD oder bei der SPD, man stimmt so ab, wie die Fraktion das tut. Es gibt auch Abstimmungen, die werden aus Gründen also nicht namentlich gemacht. Gibt es Abstimmungen, die für Sie besonders schwierig waren, eine besondere Gewissensentscheidung beinhalteten oder auch Themen, wo Sie Ihre Meinung dann eben geändert haben?
Also was mich persönlich bewegt hat, unabhängig von tagesaktuellen Themen der Politik, ist zum Beispiel das Thema Organspende. Das haben wir jetzt gerade nochmal diskutiert, war ja schon im Laufe der Wahlperiode schon einmal Thema, wo ich mich immer für die Widerspruchslösung ausgesprochen habe, tue das weiterhin, die aber nach wie vor im Deutschen Bundestag keine Mehrheit gefunden hat.
Heißt, jeder wäre Organspender, außer derjenige, der sagt, ich möchte das nicht. Also umgekehrt, wie es jetzt ist.
Das ist der einzige Weg, bei dem ich sage, dann kommen wir zu wesentlich mehr Organspenden in Deutschland. Und deshalb bin ich da von diesem Weg überzeugt. Also das sind so Debatten, die dann wirklich auch sehr emotional sind, auch über Fraktionsgrenzen hinausgeführt werden. Und da bin ich schon mal auch unterwegs, nicht da, wo meine Partei in der Mehrheit unterwegs ist.
Gab es Dinge, wo Sie sich wirklich geirrt haben und wo Sie jetzt im Nachhinein aber auch sagen können, da habe ich was draus gelernt?
Fällt mir jetzt tatsächlich spontan kein Beispiel ein, nein.
Was hat denn die Ampelregierung richtig gemacht?
Ja, sie hat an vielen Stellen in der Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dort an vielen Stellen richtig gehandelt. Und das hätte man ja so am Anfang gar nicht vermuten können, dass insbesondere die Grünen, das erkenne ich an, in Sachen Unterstützung für die Ukraine viel gemacht haben. Das ist etwas, wo ich sage, ja, da sind die einen weiten Weg gegangen und haben den auch konsequent durchgesetzt und hätten ja da auch mehr gemacht, als es die SPD am Ende zugelassen hat. Das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, das haben die an vielen, vielen Stellen gut und richtig gemacht.
Die Regierung, als sie angetreten ist, ist ja als eine Zukunftskoalition angetreten, als eine Fortschrittskoalition mit dem bekannten Ende. Sie hat am Ende selber keine Zukunft mehr gehabt. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, CDU, CSU legen aktuell in Umfragen vorne. Es ist durchaus, sind viele Wetten darauf abzuschließen, dass sie die Wahl gewinnen könnten und dass Friedrich Merz der nächste Kanzler sein könnte. Da tut man sich jetzt ein bisschen schwer, das mit Zukunft und Fortschritt zu apostrophieren, weil sie ja normalerweise eher für andere Werte wie Stabilität beispielsweise stehen. Ihr Kollege und Konkurrent hier aus Koblenz, Thorsten Rudolph, hat einmal gesagt, die Friedrich-Merz-CDU, die macht Politik für die 80er Jahre. Wo können Sie ihm da widersprechen? Wo machen Sie zukunftsgerichtete Politik?
Also wir machen Politik für die Menschen und Politik an den aktuellen Problemen entlang orientiert. Und die sind so vielfältig und so konkret, dass die Themensetzung eigentlich sich von alleine ergibt. Wir werden das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt rücken. Aber vor allen Dingen brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik. Und ich nehme das Land wahr, dass insgesamt die Zuversicht in großen Teilen der Bevölkerung ein bisschen verloren gegangen ist. Wir müssen den Menschen wieder die Zuversicht geben, dass wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein können und dass jeder hier auch weiterhin, auch in Zukunft, auch in langer Zukunft ein gutes Leben führen kann. Da habe ich oft so ein bisschen die Sorge, dass das den Menschen abhanden gekommen ist. Darauf müssen wir wieder hinwirken. Und wir müssen den Menschen mal wieder einen Plan geben, wo wir eigentlich mit diesem Land hinwollen. Das ist nämlich Fortschrittskoalition hin und her total verloren gegangen bei dieser letzten Regierung. Und das traue ich insbesondere Friedrich Merz zu, dass er eine Idee hat, wie er unser Land führen will und wohin er unser Land führen will. Und dass das auch den Menschen vermittelbar ist. Man muss denen auch sagen, ja, das wird nicht einfach werden. Wir werden ein paar schwierige Jahre vor uns haben, wo wir auch die Ärmel hochkrempeln müssen. Aber wir werden eine klare Perspektive haben, dass das wieder besser wird. Das ist für die Menschen wichtig. Das ist insbesondere aber für die Unternehmen in Deutschland wichtig. Die haben völlig den Plan verloren. Was will die Politik überhaupt? Alle halbe Jahr neue Entscheidungen. Und wenn das so ist, dann investiert keiner mehr. Und das erleben wir ja gerade. Und das muss sich ändern. Und deshalb ist das Thema Wirtschaftspolitik ein ganz wesentliches, dem wir uns widmen werden, weil das ist die Grundvoraussetzung für alles. Wenn unsere Wirtschaft nicht funktioniert, dann können wir unseren Sozialstaat nicht so ausbauen, wie wir das gerne hätten und so halten, wie wir das gerne hätten. Und auch das Thema Klimaschutz, all das, was wir dort noch machen wollen, kann nur funktionieren, wenn wir auch das nötige Geld dafür haben. Und dafür ist eine erfolgreiche Wirtschaft die Grundvoraussetzung.
Und es kommt immer noch weitere. Das ist ein starkes Zeichen, Koblenz.
Letzte Frage noch, Stichwort aus dem Wahlkreis. Wie war das denn nochmal genau Anfang 2024, die großen Demos beispielsweise in Koblenz auf dem Münzplatz gegen Rechtsradikale, gegen die AfD? Da haben CDU und auch FDP gesagt, wir möchten uns lieber nicht beteiligen, weil wir nicht gemeinsam mit Linken und Linksextremen auf der Bühne stehen möchten. Heute im Interview haben Sie ganz klar gesagt, Zusammenarbeit mit der AfD schließe ich aus, ich möchte die politisch bekämpfen. War das geschickt, damals sich rauszuhalten und so eine Art Äquidistanz zu halten zu Rechten und Linken?
Ich würde das heute wieder genauso entscheiden, für meine Partei das nicht zu tun, weil ich es für einen Fehler halte, eine Allparteienkoalition zu bilden, um dann gegen Rechts- oder Rechtsextremismus einzutreten. Sondern wenn die Wählerinnen und Wähler erkennen, mir bleibt neben der AfD nur noch eine Koalition aller Parteien übrig, dann kann das nicht gut sein. Und deshalb muss es da auch noch Unterschiede geben. Und die haben wir gerade an dieser Situation deutlich gemacht. Und ich sage das in dem Zusammenhang immer mal wieder. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass in einem relativ engen zeitlichen Zusammenhang zu dieser Situation, die ja durchaus von einigen kritisch begleitet wurde, ich dann aber das mit Abstand beste Einzelergebnis bei der Kommunalwahl hier in Koblenz eingefahren habe. Also das zeigt, einige haben dort laut protestiert, was auch mein persönliches Verhalten anbetrifft. Die große Mehrheit hat das aber offensichtlich anders gesehen und war ähnlich meiner Meinung oder mit meiner Meinung. Also man muss dann auch mal...
Oder Sie waren der bekannteste Kandidat für die Kommunalwahl.
Ja, nein, aber das hätte ja dort dann sich auswirken müssen, hat es aber nicht. Und das zeigt schon, man darf sich nicht immer auch von einer lauten Quasi-Mehrheit beeinflussen lassen, die manchmal der faktischen Mehrheit nicht entspricht.
Meine Wahrnehmung war, dass viele Menschen gerade im Januar, Februar tatsächlich Angst und Furcht hatten und gesagt haben, was da recherchiert wurde. Die Recherche an sich ist mittlerweile auch wieder ein bisschen kritisch beäugt worden, habe ich auch zur Kenntnis genommen, aber dass wirklich eine Sorge im Raum schon gesagt, boah, das sind ja wirklich ganz dunkle Seiten, die da aufgezogen wurden. Und eigentlich müsste doch gerade eine CDU, die eine gute konservative Alternative bieten will, den Leuten diese Angst nehmen oder ihnen entgegentreten und sagen, nee, wir haben es im Griff. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also die Leute, die werden vielleicht so ein bisschen mit ihrer Angst alleine gelassen. Was ist denn, wenn die irgendwann doch auf die Idee kommen, das mal umzusetzen?
Ja, und unsere Antwort darauf ist, bessere Politik zu machen. Die Menschen wollen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden und dass die Politik auf ihre Alltagssorgen reagiert. Und diesen Eindruck haben die bei der letzten Regierung eben nicht gehabt. Das ist ja Faktum, dass diese Regierung über weite Teile der Regierungszeit an der Mehrheit der Menschen im Land vorbei regiert hat. Und das hat auch zu diesen Entwicklungen geführt. Und das ist unsere Antwort darauf. Natürlich bekämpfe ich mit all dem, was mir möglich ist, rechtsextremistische Bestrebungen in unserem Land. Selbstverständlich. Aber wir tun das, indem wir bessere Politik machen und hoffentlich bekommen wir in der nächsten Wahlperiode die Chance dazu.
Herr Oster, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war RZ Inside vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Teil 1, die Josef-Oster-Bilanz. Und im zweiten Teil spreche ich mit Thorsten Rudolf, SPD. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Mein Name ist Finn Hulitzka und ich bedanke mich fürs Zuhören.